Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
Und Sven, wie ist die Stimmung?
Kammertonar?
Ja, spiel mal.
Ja, so. Ja, das Lied? Du hast mir hier diese Ukulele gegeben von deiner Frau. Sehr schön.
Ja. Ich war früher mal im Schulchor. Man hört davon heute nichts mehr.
Ganz im Ernst?
Ja. Ja.
Ich habe mein Leben lang Musik gemacht.
Ja, merkt man auch nicht mehr.
Nein. Der geilste Auftritt war bei IKEA in Godorf als schwedischer Sternjunge. Das war mein erster Job.
Da hab ich, als schwedischer Sternjunge?
Yes! Habe ich 100 D-Mark auf die Kralle bekommen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt legal war. Wir haben da 100 Mark. Ist alles verjährt. Anfang der 80er.
Du, ich habe jetzt eine Betriebsprüfung am Hals. Weißt
hast du?
Ich bin mit allem ganz vorsichtig gerade.
Ach so, warte mal. Fußballer ohne Stimmgabe. Erstmal so. Hallo.
Wie geht es euch?
Wie geht es dir?
Mir geht es gut.
Wir singen heute aber nicht weiter. Nein, oder?
Nein, ja, kann ich auch nicht.
Sollen wir ein Stück machen? Irgendwie?
Ja, wir sind ja nicht ohne Grund in dieser Sendung.
Also, wir müssen es erklären.
Ja, wir müssen. Also das, Leute, es heißt ja Fußballer ohne Stimmgabe.
Das ist die Folge heute bei Jogo Bonito.
Das steht drüber, aber was drin vorkommt, das liegt ja ganz in unseren Händen.
Ja.
Und Sven und ich.
Wir werden heute.
Wir haben uns gedacht.
Dem Gianni ein Liedchen zu singen.
Dem Gianni Infantino, weil keiner macht es. Keiner singt ein Lied für Gianni und einer muss es machen.
Und wir haben auf das A-Wort im Text verzichtet. Ein Refrain haben wir schon geschrieben beim Frühstück. Übrigens, es gab heute so schöne Sachen und deine Tochter hat uns beglückt.
Die
ging erst zur dritten Stunde in die Schule.
Sport war ausgefallen.
Und das war mal ausnahmsweise ein inspirierendes Gespräch beim Frühstück, weil sie am Tisch saß.
Ja, und ich nichts gesagt habe.
Ja, eben.
Danke, Sven.
Aber wir haben unseren Refrain geschrieben.
Ja, aber der kommt jetzt noch nicht zu Gehör, Sven.
Aber es geht mit Gianni. So geht's los,
ja.
Ne? Okay, ja, wir werden wir später singen. Worum geht's heute, Burkhard?
Es geht im Prinzip um Musik im Fußball. Nicht nur Musik von Fußball, sondern Musik im und über den Fußball. Und da gibt es so unfassbar viele Songs, die auf der ganzen Welt geschrieben worden sind, aber vor allen Dingen eben auch in Deutschland. Unglaublich viel Kurioses. Und ich habe mich quasi auf eine musikalische Weltreise begeben und habe da so ein paar Sachen mitgebracht. Und du hast dich mal wieder eingenistet, hast dir schön bequem gemacht zu Hause, ne, und hast ein kleines Schlagerkarussell aufgebaut.
Lass den Hupe mal machen und ich stinke mit. Nein, ich habe ein paar schöne Sachen gefunden, ja, weil Musik ist mir echt nicht einerlei. Es wird schöne Sachen geben. Ich finde, in den 50er, 60er, 70er Jahren hat es fantastische Begleitmusik zu Musiktiteln gegeben, die dann gesungen wurden. Und Fußballer ohne Stimmgabel ist ja eigentlich... Ja, die können nicht singen, die singen vielleicht auch schief, aber manche haben eben auch funktioniert als solche, also manche Songs.
Sven, so wie ich dich kenne, hast du bestimmt ein Lied vorbereitet.
Das ist, also...
Das ist schon mal richtig 80er, ne?
Den hast du mitgebracht, das ist...
Der LSK, Lüneburger SK.
Lüneburger LSK.
Ja, LSK, so. Wilschenbruch.
Die schwören auf LSD, sage ich, so wie die...
Hey, jetzt hört doch erst mal zu. LSK machen alles klar. Am Wilschenbruch ist die Hölle los.
Ja, wir sind die Jungs, wir sind auf LSD.
Hast du mal LSD probiert?
Nein, ich habe immer die Hände weggelassen von Sachen, wo ich dachte, da mache ich jetzt Türen auf, die ich nicht beherrschen kann. Wie ist das bei dir? Ich weiß, dass jetzt die Geschichte kommt. Es geht ins Zelt, ne, oder?
Es gibt, ja, du kennst diese, wir kennen uns einfach schon zu lange, Sven. Es gibt diese eine Geschichte, wo ich mal was geraucht habe, von dem ich nicht weiß, was es war. Und zwar war das, ich weiß auch nicht mehr, wie alt ich da war, aber ich war schon volljährig und ich war auf der, ihr glaubt es kaum, ich war auf der Schwäbischen Alb. Und es war irgendwas mit Zelten. Ich weiß auch nicht
mehr. Also auf der Schwäbischen Alb kiffen.
Ja.
Okay.
Und dann waren wir in so einem Zelt und ich weiß nicht, was da rumgereicht wurde. Ich weiß nur, ich habe davon genommen und es lief die ganze Zeit Musik von Rainbow. Kennst du noch die Gruppe Rainbow? Ja, ne?
Ja, doch.
Ne? Und die haben ja so ein bisschen Psycho-Rock gemacht, ne?
Ja,
so
absolut.
Psychedelisch, ne? Und die hatten eine Live-CD, die hieß Over the Rainbow. Und
du warst dann auch
Over the Rainbow. Und der Titeltrack hieß auch Live Over the Rainbow.
Geil.
Und ich habe dann im Laufe dieses Liedes mich verwandelt. Das war quasi sozusagen meine... Das lacht doch nicht so bescheuert. Es war sozusagen, ich habe quasi mich verwandelt vom Menschen in den Hund. Bin dann quasi durch dieses große Zelt, das sich immer mehr zu drehen begann, auf allen Vieren... Ich habe die Ecken gesucht, glaube ich, um mich da irgendwo abhängen zu
können. In so einem runden Zelt. Zu markieren. Hast du auch markiert
dann? Ich weiß, ich glaube schon.
Also du bist in den Vierbeinstand gegangen und dann in die Ecken und hast da rumgeschnüffelt.
Ja, und am nächsten Morgen, Sven, lag ich da und bin aufgewacht und dachte immer noch, ich wusste immer noch nicht genau, was ich bin. Und dann bewegten sich die Zeltwände auf mich zu.
Das, ja, ich bin der Burkhard, ich bin auf LSD.
Lalala. Ey, das war kein LSD.
Okay, ja, ist ja gut.
Ey, meine Kinder hören das auch, die schlagen das nach, die können jetzt mittlerweile auch schon googeln.
Ja, das ist richtig. So. Ja. Also Fußballer ohne Stimmgabel, das ist ja auch so ein Opening, was man hier hat.
Finger weg von Drogen.
So, das sage ich wirklich. Ja, klar. Aber
oder
ich habe auch
nicht erwischen.
Ein schönes Beispiel gefunden für, also Fußballer ohne Stimmgabel. Wir werden übrigens mit einem ehemaligen Nationalspieler, einem Kapitän einer Europameisterschaftsmannschaft gleich sprechen. Er hat
den Coup Henri Delaunay hochgehoben.
So, mit dem sind wir gleich telefonisch verabredet. Mhm. Ich habe aber auch tatsächlich einen Chorleiter ohne Taktstock gefunden. Nee. Ja, ja. So, Fortuna Köln. Aber hör mal, wann der Chor einsetzt. Kommt jetzt.
Wir wollen noch ein Tor und noch ein Tor.
Immer zu früh, die kippen immer nach vorne. Weißt du?
Ich würde das auch so sehen.
Ja, hätte Fortuna mal so gespielt.
Hätte.
Dann hätten sie auch ein Tor geschossen. Ja?
Ja.
Fortuna Köln, sehr schön.
Mein lieber Sven, manchmal ist es aber auch tatsächlich besser, wenn man gar nicht singt, sondern nur so Musik macht, wenn man Fußball spielt.
Also die Töne wirken.
Ja. Und es gab, das fand ich so irre, als ich das gefunden habe beim Beginn meiner musikalischen Weltreise im Fußball, bin ich in Frankreich fündig geworden, habe dort in den 70er Jahren die französische Nationalmannschaft der Akkordeon spielenden Fußballer gefunden.
Akkordeon?
Also nochmal, die französische Nationalmannschaft der Akkordeon spielenden Fußballer. Es gibt ja so eine Literaturnationalmannschaft und es gibt ja alle möglichen Nationalmannschaften, gibt es auch heute noch in Deutschland. Aber damals gab es tatsächlich eine französische Nationalmannschaft der Akkordeon spielenden Fußballer und die haben einen richtig frechen Song gemacht. Das ist schon ganz gut, ne?
Das sind Fußballer, die hier spielen. Ich krieg Töne nicht hin.
Ey, dein Ding kann aber auch nur vier
Töne. Das ist die Ukulele deiner Frau hier.
Ey, das Akkordeon kann, ich weiß gar nicht, wie viele Töne. Akkordeon habe ich größten Respekt vor, muss ich sagen.
Hast du doch in Niedersachsen lernen müssen
Akkordeon,
als Kind, oder?
Nein, ich habe Trompete gespielt.
Schlimm genug. Ja, die können das aber wirklich, das hört man. Die machen das an den
Registern. Ja, aber ich glaube, die konnten nicht so gut Fußball spielen.
Ja, aber das ist also Akkordeon spielende Fußballer, das ist wie Organisten mit Tennissocken. Das ist ja, also manchmal passt ein Ding. Oder?
Ja. Organisten mit Tennissocken.
Ja.
Aber wir sind viel in den 80ern unterwegs. Und da waren,
ja,
und da gab's, Alter, ich war so stolz, als ich meine ersten weißen Tennissocken in den schwarzen Samba-Schuhen drin hatte. Mein Freundchen, das war so weit vorne.
Musste man haben. Und das Stefan Edberg Polo auch.
Nee, das habe ich nie getragen.
Ich habe es auch nicht bekommen, aber man musste es eigentlich tragen. Ja.
Ich konnte auch noch nie Tennis spielen. Aber ich habe sie trotzdem mit Stolz
getragen. Hätten deine Eltern dir eine Mitgliedschaft beim Tennisverein überhaupt bezahlt?
Es gab bei uns gar keinen Tennisverein.
Also bei mir war das überhaupt gar kein Faktor. Es war Ascheplatz und Fußball und 70er und
80er war Tennis spielt überhaupt gar keine Rolle. Aber jetzt kommen wir zu einem, der durchaus Tennis, wahrscheinlich hat er auch Tennis gespielt, aber er hat vor allen Dingen auch Fußball gespielt und das wissen nur ganz wenige. Wir kommen zu diesem Mann hier. Wer kann sich quasi dahinter verbergen, mein Sven? Wer kann jetzt um die Ecke kommen mit einem super schmalzigen Song?
Ins Auge schauen.
Ja, mit tiefbraunen Augen.
Mon Dieu, darf ich bitten?
La stanza è vuota e adesso lei non c'è.
Kennst du die Stimme?
La notte lunga e non finisce.
Fußballer?
Ja.
In uno specchio c'è rimane.
Aber der war auch als Fußballer besser als Sänger, oder? Oder es ist sehr gefühlig. Ich kann nicht sagen, ob der gut singt.
Das ist interessant. Jetzt muss ich ihn erkennen.
Der Julio?
Julio.
Ist das Julio Iglesias? Das
ist
Julio
Iglesias. Es ist ein bisschen tricky, weil das ist seine erste Single.
Ich finde, das ist gar nicht gut gesungen, muss ich sagen.
Nein, das ist etwas, was ihm ja quasi auch sehr lange vorgehalten worden ist, dass er eigentlich gar nicht richtig singen kann.
Aber das war ihm doch egal, weil es ging doch um...
Er sah halt aus, wie er aussah.
Ja, eben. Es ging um die Frauen, die ihn toll
fanden. Und Julio Iglesias, er singt hier auf Italienisch, deshalb war es ein bisschen gemeint von mir. Es war seine erste Single.
Mal wieder gemeint.
Und die hieß Se non c'è, und das heißt so übersetzt so viel wie Lebe geht weiter.
Ja, echt?
Se non c'è. Das war seine erste Single, und der hat insgesamt ja gefühlt abertausende Lieder aufgenommen, und der hat unterm Strich hat der 300 Millionen Platten verkauft, Sven.
300
Millionen. Und er hat 400 Mal Gold oder Platin geholt mit diesen Platten. Und Julio Iglesias,
ja, deshalb habe ich dramatisch untermalen.
Deshalb habe ich den ja mitgebracht, Sven. Der Julio war ein richtig guter Fußballtorwart.
Echt?
Und weißt du, wo der gespielt hat?
Bei? Also Spanien auch.
Spanien,
ja, Spanien. Atletico.
Bei Real hat er gespielt.
Real Madrid?
Ja, bei Real 4 Jahre gespielt und war da auf dem Sprung zu den Profis. Und dann hat er in der Nacht zu seinem 20. Geburtstag einen schweren Autounfall gehabt und musste auch um sein Leben tatsächlich kämpfen. Und ist dann lange Zeit im Krankenhaus geblieben, 18 Monate lange Rehabilitation, und an Fußball war nicht mehr zu denken. Die Ärzte wussten gar nicht, ob er überhaupt jemals wieder würde Fußball spielen können. Und dann hat ihm eine Krankenschwester eine Gitarre vorbeigebracht, um quasi seine Finger wieder beweglich zu kriegen. Und dann hat er quasi im Krankenbett angefangen, Gitarre zu spielen und seine ersten Lieder zu schreiben.
Bis dahin hatte der gar nicht gesungen?
Nein, null.
Ah, deswegen, also
deswegen, er hat sich das quasi selber beigebracht, und deshalb
weil ist er. Weil da konnte der noch nicht gut singen.
Nein, da konnte er, das war 1969 aufgenommen, und der Unfall war, glaube ich, 63 oder 64, ja. 63. Und ja, deshalb sang der damals so, wie er gesungen hat. Und dann war halt klar, als er aus dem Krankenhaus rauskam, also wenn ich noch irgendwie was werden will, dann werde ich Sänger, aber auf jeden Fall nicht mehr Fußballtorhüter bei Real Madrid. Ist ein Traum, den er Zeit seines Lebens immer auch nachgetrauert hat, tatsächlich. Und übrigens, sein Vater, ein berühmter Gynäkologe, ist, und das macht diese...
Entschuldigung, dass ich da jetzt lachen muss, ey. Bei Julio Iglesias.
Aber ja, pass auf, aber jetzt kommt sozusagen der tragische Dreh der Geschichte. Oh. Sein Vater, einer der berühmtesten Gynäkologen in Spanien, der ist 1981 von der ETA entführt worden. Hättest du das noch gewusst? Er ist entführt worden und war 19 Tage in Geiselhaft sozusagen, dieser ETA-Entführer.
Das war die baskische Untergrundorganisation, die als die Unabhängigkeit wollte. Diese Bestrebung gibt es ja in Spanien, ist ja sowieso ein Konstrukt, wo man sagen muss, okay, das sind viele verschiedene Provinzen, und deswegen gab es ja in den 70er und 80er Jahren einen eskalierenden Konflikt. Muss man immer wieder ein bisschen historisch einordnen, finde ich, weil ETA muss man ja nicht unbedingt sofort kennen. Also so aktiv ist die ja jetzt nicht mehr.
Ja, zum Glück.
Ja, genau. Ja. Wahnsinn, was für eine Geschichte rund um Julio Iglesias. Den habe ich echt ein bisschen anders abgespeichert gehabt.
Ja.
Aber das ist so interessant, auch bei Musikern, wie die besser werden. Also wenn ich einen, den ich ja, also da kann man sich ja wirklich drüber streiten. Ich finde auch die späten Werke von ihm nicht toll, aber ich finde, das Ding ist ja ein toller Sänger, der so eine, ja, eigentlich eine Bruststimme hat, aber sehr hoch. Und das macht sie ja so einzigartig. Und der war am Anfang eigentlich handwerklich noch gar nicht so gut. Also selbst solche Top-Leute werden dann immer noch besser. Aber ich fand Julio Iglesias richtig schlecht. Und die Akkordeonspieler davor, die fand ich zum Beispiel richtig handwerklich richtig gut, was die machen.
So, pass auf. Jetzt kommen wir zu einer Formation, die du auch kennst, weil sie dich einen gewissen Zeitraum lang begleitet hat aus nächster Nähe. Und die haben, finde ich, ein ganz wunderbares, jetzt kommen wir zurück ins Ruhrgebiet, die haben ein ganz wunderbares Lied damals mit mir zusammen aufgenommen, als ich sie besucht habe, um quasi so tolle Fangesänge zu vertonen. Du kannst sie jetzt mal anspielen.
Ich erinnere mich. Nein, ach, das sind doch unsere Ladies.
Ja.
Fliegt eine Kuh, kann nicht landen.
Schön. Ja. Ich erinnere mich, das war die allererste Tour
von Pistos Fußballschule.
Taktik, Liedgut und Kabine hieß die Tour. Das ist jetzt schon echt auch wieder lange her.
Sieben Jahre ist das schon, ja.
Das
2015 haben wir angefangen.
Genau, das war ein Damenchor aus dem Ruhrgebiet.
Ja, und der Frauenchor Cantabile aus Oberhausen-Buschhausen. Ganz tolle Frauen, und die waren dann damals bei der ersten Tour von Pistos Fußballschule sind nicht alle, aber immer so 7 oder 8 Frauen sind dann dabei gewesen.
Mit dem Chorleiter, der dann auf der Bühne das genau. gespielt hat.
Und ich fand das unglaublich. Das die haben so abgeräumt damals. Und ich dachte mir, das muss ich mitbringen, um quasi wieder
ins Ruhrgebiet
zurückzukommen.
Wir sind übrigens wieder unterwegs, Burkhard. Ja. Wer Lust hat, Pistors Fußballschule, das aktuelle Programm heißt Ein Herz für Vollpfosten. Wir haben es jetzt 2-mal aufgeführt. Es passt in die Zeit, weil es einfach auch schön und albern ist. Und ich glaube, die Leute, die kommen, haben mal 2 Stunden lang einfach Spaß.
Ja, es ist ein Schlupfloch einfach in ein anderes Gefühl, ein anderes Grundgefühl.
Ja, definitiv. Und wenn ihr Lust habt zu kommen, Karten gibt es überall da, wo es Tickets gibt. Pistors Fußballschule, Ein Herz für Vollpfosten. Burkhard, du bist auch mit von der Partie. Was für eine coole Erinnerung. Ja, mal, wir sind im Ruhrgebiet. Sollen wir uns mal langsam vorrobben? Ich habe es ja gesagt, dass wir mit einem sprechen, der für den MSV Duisburg eine absolute Ikone ist.
Einer meiner absoluten Helden meiner Kindheit.
Ja, und nach ihm ist auch das Maskottchen benannt. Ne? Ennards. Ja. Mhm. Ja? Ennards Dietz. Wenn wir uns Duisburg nähern, dann kommen wir an einem Song definitiv mal nicht vorbei. Immer gespielt, wenn ein Tor fällt.
Und der Zebra-Twist. Das ist aber jetzt die Originalaufnahme quasi aus dem Jahr 1964 und die wurde quasi produziert, nachdem der MSV ja in der Premierensaison der Fußball-Bundesliga völlig sensationell Zweiter geworden ist.
Ich rufe Ennards jetzt mal an. Ja, Ennards, der Sven hier, hallo. Hör mal, wir hören gerade noch den Zebra-Twist hier.
Auch das noch. Auch das noch, sagt er.
Hörst du?
Ja.
Warte, jetzt kommt's.
Das war noch. Ja, das
war. Weiß und blau. Zebrastreifen, weiß und blau.
Weiß und blau. Bei jeder weiß genau.
Ennards Dietz bei uns in Jogo Bonito, Mensch.
Herzlich willkommen. Sag mal, du warst aber damals noch gar nicht beim MSV 1964, als das aufgenommen worden ist, ne?
Ja, ich bin ja schon alt, aber so alt auch wieder nicht, ne?
Aber weißt du was? Mein Schwiegervater, der ja auch aus Duisburg kommt und der damals in der A-Jugend gespielt hat beim MSV Duisburg, der konnte sich noch daran erinnern, wie das dann quasi auch das erste Mal im Stadion da abgespielt worden ist. Und für den ist das nach wie vor so, dass das Hochamt, wenn er zum MSV geht, wenn der Zebra-Twist gespielt wird.
Für mich war das eigentlich Ausland. Ne? Ich komme mal hier aus dem Westfälischen. Ne? Und für mich war hier Dortmund, Schalke, so, das war so ein Heimatgefilde. Ne? Und bin dann 70 nach Duisburg gekommen.
Und du warst 81 immer noch da, mein lieber Ennards. Und ihr habt 81. Ja, genau, ich weiß. Und ihr habt 81, das habe ich jetzt gefunden. Ich kannte das auch nicht. Aber Ennards, ihr habt 81 was mit der Mannschaft aufgenommen. Das musst du uns jetzt mal erklären. Wir hören es uns mal kurz an.
Wir,
erinnerst du dich?
Nee, das ist eigentlich von den Fans oder was, ne?
Ja, die Fans mit euch zusammen. Ihr kommt gleich im Chor.
Ja.
Wir lassen es mal hören, Ennards. Ich bin gespannt.
Wenn die Sonne scheint, wenn der Himmel weint. Nee, kenn ich nicht.
Nee.
Oh, Burkhard, ey.
Oh.
Wo, jetzt kommt der Chor, oder was? Mhm. Jetzt?
Ja.
Ennards, da höre ich dich im Hintergrund. MSV.
Ja, hörst du mich?
Ja, klar.
Oh, das
MSV.
Das ist doch peinlich dann.
Was denn?
Das ist doch peinlich für mich.
Es muss dir nicht peinlich sein, Ennards.
Aber ihr seid vorne auf dem Plattencover, ist die ganze Mannschaft drauf.
Naja, gut, okay.
Aber man hat damals schon, es war 81 aufgenommen, ihr seid 82 abgestiegen und man muss sagen, man konnte das schon ein bisschen fühlen mit dem Lied, dass das bergab geht mit euch.
Du bringst das jetzt in den Sinn zusammen.
Ja, es war auch ein bisschen durcheinander im Vorstadtetage und da wurde alles ein bisschen durcheinander gewirbelt und dann wurde Trainer geholt und der hatte keine Lust mehr gehabt und das war alles ein bisschen, es war also unnötig, ne?
Ennards, eine Geschichte werde ich nie vergessen, die hast du mir mal erzählt. Da warst du auch bei mir in der Fußballschule irgendwann. Und das ist die Geschichte von dem Vater, der mit seinen Kindern und seiner Frau in Duisburg dich mal angehalten hat, als du in Frankfurt im Gespräch warst und es da Verhandlungen gab und du kurbelst das Fenster runter am Auto und er dich bekniet hat und auch wirklich Tränen in den Augen hatte nach dem Motto, Ennards, du kannst uns doch nicht verlassen. Und dann du auf dem Weg nach Hause überlegt hast, Mensch, ja, was machst du jetzt? Ich kann doch die Leute da nicht im Stich lassen. Und dann bist du in Duisburg geblieben.
Ja, sicher, das war ja quasi meine Heimat geworden, der MSV Duisburg. Ne? Mhm. Und du hast ja so lange gespielt und waren ja auch dann hast du mal 2 Jahre Vertrag, dann 3 Jahre Vertrag. Und lief dann irgendwo, muss Ende der 70er gewesen sein, so 76, 78 in diesem Bereich. Und dann musste in der Zeitung gestanden haben, schon ändert, wird Duisburg verlassen. Ne? Mhm. Also einfach Frankfurt nicht stark interessiert. Ja, und dann war es so, dass wir ein Heimspiel hatten und nach dem Spiel bei meiner letzten an umgezogen rum und dann zum Parkplatz mit meinem Auto. Und wie du schon sagtest, dann dieses Ehepaar stand da vor meinem Wagen und mit dem Kind und hatten Tränen in den Augen. Ja, und dann auf dem Weg nach Hause, ich immer noch 100 Kilometer, 110 Kilometer, die ich fahren muss, dann schaute ich so in den Rückspiegel im Auto beim Fahren und habe mich selber ins Auge geguckt und habe gesagt, ja, das kannst du nicht machen, du kannst den Jungs, kannst den Duisburger, das kannst du nicht antun. Ne? Mhm. Und bin dann zu Hause, habe die Nacht über geschlafen und habe dann abgesagt. Ne?
Ennert, es hat ja relativ kurz nur gedauert, bis du quasi von der Bundesliga auch direkt in die Nationalmannschaft gekommen bist. Das waren, glaube ich, nur 4 Jahre von 70 bis 74 hast du Bundesliga gespielt und dann auch gleich in die Nationalmannschaft zu Helmut Schön. Und du warst dann 78 dabei, als es nach Argentinien ging. Und da habt ihr ja zusammen mit Udo Jürgens, man muss sagen, wir haben ja eine Fußball-Musiksendung heute sozusagen vorbereitet. Aha. Ihr habt ja da ein legendäres Lied aufgenommen mit Buenos Dias, Argentinier. Wie war das damals mit der Aufnahme? Wie war das mit Udo Jürgens zusammenzuarbeiten?
Ja, war sensationell. Wir wurden dann auch angerufen und gesagt, so und so. Und dann mussten wir nach Köln kommen. Ne? Privat, also jeder nach Köln anreisen. Mhm. Und da haben wir ein Tonstudio gehabt und da war Udo Jürgens da. Und es war also eine ganz tolle Geschichte. Udo, super Typ, wie der uns auch empfangen hat. Ganz einfach, normal. Hat wirklich viel, viel Spaß gehabt. Und wir haben an diesem einen Tag, waren glaube ich morgens um zwischen 9 und 10 war ein Treffen in dieser, da wurde die Aufnahme stattfanden, im Studio. Und bis 18 Uhr haben wir die ganze komplette Langspielplatte durchgezogen.
Echt? An einem Tag?
Wir waren ja am einen Tag, wir wussten ja von nichts. Ne? Also wir kriegten dann auch einen Zettel in der Hand und dann waren dann die Texte von den Liedern drauf. Ne?
Ja, aber da waren auch englische Texte dabei, war ja gar nicht so einfach dann.
Das war eigentlich nur das Argentinische, das war kurios. Seite 1, das Lied Buenos Dias Argentina, haben wir auf Deutsch gesungen. Und dann ging das durch und dann die Seite 2 und das letzte Lied Buenos Dias auf Spanisch. Ach, dann haben wir den Zettel da, die spanische, ja, und dann haben wir uns halt zusammengelübelt. Kannte ja keiner von uns. Wir hatten also nach diesem Schreiben, dieses spanische Wörter, haben wir uns dann dieses Lied. Hat natürlich ein bisschen länger gedauert als die anderen Lieder. Aber vielleicht haben sie auch was eingespielt. Also war schon toll. Und das schönste, vorletzte Lied war eigentlich dann von Helmut Schön, der Mann mit der Mütze. Ja. Also das war sehr emotional.
Sehr emotional. Burkhard wird auch sehr emotional bei Helmut Schön, weil das ist ja das neue Ding für dich, Burkhard. Nee, Helmut Schön ist deine große neue Liebe.
Ja, gar nicht das neue Ding, aber es gibt, finde ich, wenige Lieder, von denen ich heute noch das Gefühl habe, dass sie so ehrlich eingesungen, also mit so viel positiven Grundgefühl, Hingabe, genau, eingesungen worden sind. Und das mich bewegt das immer wieder, wenn ich das höre, weil ich habe dann auch das Gefühl, der ganze Chor, die ganze Nationalmannschaft ist da, weil es euch wirklich was bedeutet hat, euren Bundestrainer ja wirklich einfach mit einem
Lied, ein Abschiedslied
zu singen, und das lag euch wirklich am Herzen.
Weil wir noch auf große Worte uns nicht so verstehen, wollen wir dir eins nur sagen, Helmut. Dankeschön. Der Mann mit der Mütze geht nach Haus. La, 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 la. Der Mann mit der Mütze geht nach Haus. Und unsere Achtung nimmt er mit und unseren Applaus. Unsere Achtung nimmst du mit und unseren Applaus.
Ja, wenn mich jetzt sehen würdest, ob eine gehen sollte, eine andere hier, ne? Das ist so, ja, das war, für mich war eigentlich Helmut Schön so eine Vaterfigur, der Spieler. Ne? Also, er war wirklich super, der hat die Jungs auf meinem Arm genommen, mit ihm gesprochen, und der war dann immer beleidigt, wenn von der Presse mehr was Negatives kam, der war da schnell beleidigt immer, ne? Also es war wirklich, muss ich sagen, eine ganz tolle Zeit mit ihm. Und das hat er eigentlich nicht verdient gehabt, dass wir in Argentinien dann dieses letzte Spiel in der Zwischenrunde gegen die Österreicher leider verloren haben. Ne?
Wir haben ja schon über diese Weltmeisterschaft 78 ausführlich gesprochen in einem WM-Spezial. Wir werden auf dem Weg nach Katar immer wieder ein Spezial einstreuen. In der nächsten Folge sind wir wieder soweit, ja. Burkhard. Dann kommt der zweite Teil. Wir haben uns 78 auseinandergesetzt. Es war ja eine sehr, es war eine skandalöse Weltmeisterschaft, was die äußeren Rahmenbedingungen betrifft. Darüber haben wir ausführlich schon gesprochen. Und auch über Franz Lambert. Wir haben den mal gehört mit seiner Versi-Orgel. Wie bist du denn da morgens von dem, bist du wirklich von dem geweckt worden? Weil den Anschein hatte man, dass der euch sozusagen mit seiner Orgel auf dieser Wiese vor dem Bungalows weckt.
Es war so, dass wir ein Spiel hatten. Wir mussten immer nach Cordoba, 2 Stunden mit dem Bus. Und wenn wir nachts angekommen sind zum Hotel, dann stand er auf der Wiese mit seinem Gerät, Spielgerät dort und hat dann Lieder gespielt.
Spielgerät, ehrlich? Gut. Am späten Abend noch?
Am späten Abend, ja, wenn, als wir dann aus dem Bus ausgestiegen sind alle.
Ja, geil.
Ja, ja. Das war schon verrückt. Ja.
Das war verrückt. Wir haben dieses Lied übrigens mal mitgebracht. Ich bin auch der felsenfesten Überzeugung, wenn man das hört, es klingt ja auch nur so, wie es klingt, weil ihr gesungen habt, so ein bisschen... Ich sag mal, das Ungewöhnliche bringt der Chor der Nationalmannschaft rein, weil es ist nicht ganz gerade. Wir können mal reinhören in dieses Lied.
Ja.
Ja. Ich glaube, auch dich da heraushören zu können. Ist das richtig?
Ja, ne, glaube ich nicht so, aber da hört man schon.
Wer hat denn besonders schlecht gesungen?
Das Tolle war an der ganzen Geschichte ja auch, als wir dann nach Argentinien geflogen sind. Und wir sind dann in Buenos Aires gelandet und dann haben wir, da waren ein paar tausend Zuschauer, und dann sind wir ausgestiegen, dann waren wir aus der Maschine ausgestiegen, um auf die Treppe gestanden und haben das Buenos Aires gesungen von den Leuten. Ja, die waren alle begeistert. Die haben wahrscheinlich nicht verstanden, aber die waren so begeistert, haben gejubelt. Ne, das war ganz toll, ja.
Ach, du, ich versuche mir das gerade heute vorzustellen. Weißt du, Leroy Sané landet in Katar und singt erstmal das Lied der Nationalmannschaft auf der Gang.
Ja. Da bist du auf der Stehtrippe, da sind alle zusammen und dann klauschig das Lied runter da. Ne? Aber leider, die Mannschaft war innerlich zermürbt. Ne? Das war eigentlich für mich auch eine traurige Erkenntnis. Man freut sich ja so als Duisburger, dass du überhaupt so weit gekommen bist, Nationalmannschaft, jetzt darfst du zur Weltmeisterschaft. Ne? Und dass das dann so gelaufen ist und hat mir auf den Helmut Schönlein.
Ja.
Also mit einer richtigen, normalen Einstellung hätten wir Tabelle, wären wir weitergekommen. Ne?
Aber Ennertz, du hast dieses eine Bild auch bei mir in meinem Kopf hinterlassen, 2 Jahre später dann in Rom, als du den Europapokal in die Luft gestemmt hast und nach einem umkämpften Finale gegen Belgien. Und ich weiß noch, wie glücklich ich war, als ich dich da mit dem Pokal gesehen habe. Und dieses Bild, das trage ich auch heute, das trage ich nach über 40 Jahren auch immer noch in mir.
Ja, und ich diese Szene, die er mir geschildert hat, von dem Vater mit der Frau und dem Kind.
Ja, dann siehst du auch, dass wir 80 eine tolle Truppe waren, ne?
Ja.
Eine tolle Truppe, die da zusammengewachsen ist. Uns hat das ja keiner für möglich gehalten, dass wir da irgendwas holen da. Ne?
Und ihr musstet nicht singen dafür.
Müsst nicht singen dafür, nein. Da haben wir ja nur bei Weltmeisterschaften gesungen, ne?
Ja, stimmt. Zum Glück.
Ja, zum Glück, ja.
Ennertz. Mensch, das sind ja wieder Geschichten. Also bei uns bleiben Erinnerungen. Burkhard mit dem Bild,
ne,
wie er den Pokal hochstemmt, 80 als Kapitän,
absolut.
Als Duisburger. Und
wir haben die goldene Schallplatte, der 250.000 verkaufte.
Hör mal, Fußballer ohne Stimmgabe. Hör mal, ohne Stimmgabe kann man weit kommen im Musikgeschäft. Ennertz, es war ein Fest mit dir zu sprechen. Lass uns das Leben feiern und vielen Dank für all die schönen Geschichten, die du uns hier erzählt hast in Jogo Bonito. Danke, Ennertz Dietz.
Ennertz, vielen Dank, mach's gut, tschüss.
Okay. Danke, tschüss. Ciao.
Zack.
Ach, der Ennertz. Ich mag den so gerne.
Und das kann ich sagen. Der hat noch eine Rufnummer mit 3 Nummern.
Toll. Ja, und die hat er wahrscheinlich auch schon seit 40 Jahren. Ne?
Oh, da ruft eine Kollegin an, aber der Puff, weg. Ja, Flugmodus, Ende. Wir machen Jogo Bonito.
Die hat er wahrscheinlich seit 40 Jahren.
Ja, hat er gesagt. Ja, wie 3 Nummern? Also ich, 3 Nummern.
Ja, ja, aber ich finde, das sagt alles über Bernhard Dietz aus, oder?
Ja, definitiv. Komm, lass uns mal ein bisschen Musik sprechen. Sprechen lassen, oder? Lass uns mal Musik sprechen.
Du, ich höre dir gar nicht zu. Das ist ganz so. Hast du was?
Nee, alles gut. Wo sind wir denn? Wir sind ja wieder mal bei dir in der Küche. Die Sonne scheint, die Forsythie blüht. Das, weißt du eigentlich, dass die Forsythie
Kannst du das mal buchstabieren, Fositie?
Nein, nein, aber die hilft mir jedes Mal aus dem Winter raus.
Ehrlich?
Hm?
Meine Fositie,
ja.
Unsere Fositie.
Ich hatte mal einen Winter, der blöd war und dann freute ich mich über alles, was irgendwie wieder anfängt zu blühen. Und die Fositie mag ich seitdem. Das ist mein Freund, die Fositie hier vor dem Fenster.
Ja, hm?
Ja.
Ja.
Definitiv. Ist, kein Witz jetzt, das meine ich jetzt ernst.
Ja, die verwandelt sich irgendwann von gelb in grün.
Genau, ja, ne? Ja, richtig, richtig. Wo sind wir, wo gehen wir hin, du? Wir sind ja in einer wilden Reise hier. Ich glaube, wir waren ja schon in Argentinien mit
Ernst. Ja, genau, wir waren in Argentinien, da können wir auch in Argentinien. Können wir
und Südamerika, du hast nämlich gesagt, du packst hier nur den musikalischen Koffer und dann sind wir doch in Südamerika mit dir.
Ja, und zwar sind wir zunächst mal, du weißt ja, ich bin ein großer Fan der Fußballweltmeisterschaft 1930 in Uruguay und natürlich, also jetzt, ich habe jetzt kein Lied aus 1930 mitgebracht, sondern eins aus dem Jahr 1961 und man muss sagen, wenn man diesen Song hört, der von Peñarol Montevideo aufgenommen worden ist. Peñarol Montevideo. Mhm. Ne? Du wirst gleich feststellen, dass Gendern damals noch nicht die ganz große Rolle gespielt hat in Südamerika.
Ich bin ganz Ohr.
Es geht auch gleich los.
Also Si, Si, Señorita, oder?
Nein, nur Si, Si, Señores.
Also ja, meine Herren.
Genau, es geht also nur um die Señores, die Señoritas spielen da keine Rolle.
Ja? Deine Frau hat mir übrigens wieder was hier hingelegt, übrigens.
Ja, was heißt wieder? Weil, zum ersten Mal?
Nein, die schickt mir Artikel, gendern ist ja das Ding.
Hier, zwischen euch beiden.
Ja, was ist das für ein Kartenspiel? Du hast ja auch schlechte Augen. Fatalistische Frauen oder was steht hier?
Fantastische Frauen.
Fatalistische Frauen, nein, ein Kartenspiel für VisionärInnen. 32 weibliche Ikonen. Ich bin der emanzipierteste Mann überhaupt. Glaubt sie mir das nicht?
Ich habe mittlerweile herausgefunden, was Gendern eigentlich ist.
Wenn, was ist das denn?
Gendern ist, wenn der Sachse mit seinem Boot absäuft.
Das ist ja... Ja, das ist aber,
ja,
Gendern. So, okay, jetzt habe ich's. Guten Morgen, McFly. Von Kentern, oder was?
Ja,
hey, guter Witz in Jogomonito. Ja, sehr gut.
War das jetzt?
Südamerika.
Ja, und ich habe noch mehr aus Südamerika. Ja, jetzt kommen wir zu einem ernsten Problem, muss man sagen. Und zwar geht es einfach darum, dass ja in der Musik auch furchtbar viel geklaut wird. Es wird einfach viel geklaut und du wirst gleich hören, woran dich quasi dieser Song aus, muss ich gerade gucken, von wo der kommt.
Du drehst ja hier immer wieder am Globus, ja? Und irgendwie, jetzt bist du irgendwie in Südamerika wieder.
Ja, du hast mich mit deinem blöden Gender, der Genderpolizei hast du mich komplett rausgebracht.
Das ist deine Frau, nicht ich.
Ja, genau. Wir machen jetzt erstmal, kommen jetzt zu den Boca Juniors.
Herr Hupe, wieder da. Das Gedankenkarussell hält mal an, oder was? Sind wir jetzt bei den Boca Juniors? Wir sind in Argentinien.
Ja, ist halt viel. Ich habe halt wirklich viel vorbereitet.
Ja, du hast sehr, sehr viel. Wir haben schon wahnsinnig viel rausgeschmissen.
Sehr viel vorbereitet. Ja. Und natürlich kann man da auch hin und wieder durcheinander kommen in meinem Alter.
Also Boca Juniors. Ja?
Auch ohne komische Kräuter, die in Zigaretten versteckt sind.
Das ist geil. Und ich frage mich halt immer noch, ob du das Zelt dann tatsächlich markiert hast oder nicht. Aber
das Zelt kam, ich frage mich bis heute, warum diese Zeltwände auf mich zugekommen sind, als ich da lag.
Wir hören jetzt das Lied.
Genau, Boca Juniors. Wie eine Vereinshymne auch klingen kann.
Tango-mäßig geht's los, ne?
Ich find's so toll.
Wow. Da kannst du aber auch auf die Fresse kriegen bei den Boca Juniors, wenn das falsch
richtig ist. Ja, ne? Absolut.
Die gucken alle so ernst.
Ja. Haben übrigens die Farben blau und gelb.
Ja.
Die Vereinsfarben. Erklär ich dir gleich warum.
Muchachos, yo soy de Boca, el cuadrito más guerrero, el que tiene mucha clase y se juega todo entero.
Aber auch wieder nur Muchachos, ne?
Nur Muchachos, ne? Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich die hintereinander gestellt habe. Ne? Die Muchachinas waren nicht gefragt, Sven.
Sind das Muchachinas? Senoritas, würde ich
finde, das klingt super, Muchachinas.
Du kennst das wieder.
Und weißt du, warum die...
Kann ich jetzt mal ausmachen, das Ding ist...
Wusstest du, Sven, warum die Vereinsfarben blau und gelb haben? Die sind ja Anfang des 20. Jahrhunderts gegründet worden. Mhm. Und im Hafen von Buenos Aires lag zu der Zeit, als die gegründet wurden, ein schwedisches Handelsschiff mit der schwedischen Fahne am Mast.
Nein.
Und die fanden diese Farbkombination so toll, die kannten die irgendwie nicht. Ach. Und dann haben sie die Farben genommen für die Vereinsfarben.
Nach Schweden geht's für mich übrigens auch zu einem Spieler, den ich so nur flüchtig kannte und der auch gesungen hat. Später.
Ja. Cool. So, jetzt kommen wir aber zu der Nummer, die ich gerade schon mal vergeblich versucht habe anzukündigen. Jetzt geht um den großen Klau im Fußball. Ne? Hör mal genau hin, du wirst das Lied wiedererkennen, Sven.
Schlecht für der FC Kölle, denn er will mit nur Sonne schicken.
Ja klar, FC.
Ja.
Na ernsthaft?
Dave Jeston, der FC Kölle, ja, der FC Kölle, der wird niemals umgejon.
Und zwar ist das der Marsch, der River Plate Marsch.
Also ach so, auch, nicht vom FC?
Nein, das ist der River Plate Marsch, auch aus den frühen 60er Jahren. Und da ist bei mir natürlich zwangsläufig die Frage entstanden in meinem Kopf, ist die Stimmung beim ersten FC Köln einfach ein Kunstprodukt? Ja, nein. Oder ist sie einfach komplett irgendwo geklaut worden? Und ich bin nochmal fündig geworden, und zwar in meinem eigenen Archiv, mein Sven. Das kannst du jetzt mal spielen.
Wie kommst du denn jetzt hier rüber?
Ja, ich würde das nur mal, ich brauche ja Beweise.
Ja, aber das ist eine alte schottische Weise. Ja, das haben die Höhner auch nie, das haben die auch nie bestritten. Die haben gesagt, die Grundlage von dieser Hymne ist eine schottische Weise. Und
die, mach mal ein bisschen lauter, dann bräuchte ich nicht so zu hören. Toll, ne? Das waren zwei Musiker und das war die letzte Europapokalreise, die wir gemacht haben als Reporter, bevor es richtig losging mit Corona. Mit Leverkusen waren wir in Glasgow bei den Rangers und das war der Abend, an dem wir noch in der Stadt unterwegs waren und die beiden haben Musik gemacht.
Und das hast du mit dem Handy aufgenommen?
Das habe ich mit dem Handy aufgenommen und das ist irgendwie The Banks of Loch Lomond. So heißt das Lied. Ich wusste das nicht, dass das eine Volksweise ist, die quasi diesem kölschen Lied. Das ist natürlich nur ein Spaß gewesen. Also die Stimmung beim ersten FC Köln, obwohl ich nie Köln-Fan sein werde.
Jetzt kriege ich wieder eine Gänsehaut,
oder? Ja, die erste halbe Stunde, also die halbe Stunde bevor, sagen wir mal die 20 Minuten bevor es losgeht, sucht ihresgleichen in der Liga.
Also
man muss das so sagen.
Ich habe ja ich kann es ja sagen, wie es ist, mein Handtuch ausgeworfen mit den Dauerkarten, die ich habe, weil ich als Meckerrentner da sein werde bei allen Heimspielen. Ich kann ja jetzt ganz
also oft drei, nicht, vier weil Jahren.
Ich verpasse alle möglichen Spiele. Aber ja, das ist das, worum es einfach geht, finde ich, diese Momente und diese Gemeinsamkeit da. Egal ob auf Schalke, in Hamburg, in München wegen mir, bei Hertha oder auch Leipzig, wie auch immer, wenn Menschen zusammenkommen und sich hinter einer Vereinsfarbe vereinen, dann ist das erstmal ein sehr bewegender Moment. Mhm. Wir kommen jetzt zu einem, der, finde ich, eine Stimmgabel definitiv im Fußballschuh hatte. Er galt als erster Bundesliga-Profi, der gesungen hat. Das Lied, hast du gesagt, das willst du unbedingt hören?
Ich habe keine Yacht für 12 Personen.
Mein Freund Radi.
Das ist dein Freund Radi?
Peter Radenkovic.
Ein Lied für seine Tochter.
Ich habe auch keinen Koffer in Berlin. Doch ich hab die goldigste Tochter der Welt. Radio, Radischen.
Schön. Man kriegt doch immer gute Laune, wenn man dem zuhört, oder?
Petar Radenkovic geht auch weiter in der Strophe. Ja, die sieht aus wie ihre Mama, aber die Beine hat sie von ihrem Papa. Und er hat für wahnsinnig viel gute Laune gesorgt in den 60er Jahren in Deutschland. Ich meine, ganz wichtig war für ihn auch dieses Unvollkommene im Text. Also das musste ja immer so leicht gebrochen sein. Und dann war es für die Deutschen in den 60er Jahren wirklich der Peter, den sie kannten. Zum Beispiel in diesem Lied hier. Diese Bands sind einfach
Dixie cool. Band. Dixieland Musik ist das, ne?
Ja, und der hat eine musikalische Vergangenheit. Eine große Vergangenheit.
Echt? Erzähl ich gleich.
In der Liebe ist es manchmal wie beim Fußballspiel. Man glaubt, dass man gewinnt und kommt doch nicht ans Ziel.
Jetzt kommt's auch.
Da steht es plötzlich 1:0 für dich.
Ich bin bescheiden, ich brauch nicht viel.
Jetzt.
Bisschen Glück in Liebe,
bisschen Glück im Spiel.
Petar Radenković.
Ach, wie toll. Bisschen Glück in Liebe, bisschen Glück ins Spiel.
Man braucht doch im Leben einfach auch ein bisschen Glück und gute Laune, die er einfach echt verbreitet hat.
Total.
Die Geschichte.
Irgendwie auch heute noch, wenn du irgendwie so Interviews guckst von dem, ne, der ist ja so, wirklich das Grinsen von einem Ohr bis zum anderen und
ich finde der ist solche, jetzt Mitte 80.
Ja, ich finde solche Leute großartig, wirklich fantastisch.
Und hat, ich habe mich so ein bisschen reingelesen bei ihm, der hat im hohen Alter auch immer noch Reisen gemacht nach England, um Fußballspiele zu gucken und am Leben teilzuhaben.
Vielleicht an dieser Stelle auch sagen, dass Petar Radenković Mitte der 60er Jahre einer der besten Torhüter der Welt gewesen ist.
Wollte ich noch zu kommen. Er sagte in einem späteren Interview, also wo Leute dann auch manchmal so ja sich verkriechen, er sagte, ich denke nicht, wie lange es noch gehen soll in meinem Leben. Ich lebe jeden Tag. Mhm. Petar Radenković kommt aus einer Familie, einer musikalischen Familie. Sein Vater, Radoslav, genannt Rascha, war Sänger in Jugoslawien und man sagt, er habe Songs in 11 Sprachen gesungen. Also er war einer, ja, aus einer musikalischen Familie. Und jetzt war es so, dass dieser Vater 1939 auf USA-Tour ging mit seiner Mutter. Mhm. Und dann fing in Europa der Weltkrieg an. Und Petar Radenković blieb in Belgrad bei seinen Großeltern, wuchs da auf und seine Eltern blieben in den USA und machten da als Musiker weiter in Florida. Und er bekam einen Bruder, der aber dann in Florida aufwuchs. Also ne, Petar Radenkovics Bruder Milan war aber der viel musikalischere. Der hat dann eine Karriere gemacht als The Leather Boy. Der hat viele Identitäten.
The Leather Boy?
Leather Boy,
der ja, Ledermann?
Viele, ja,
der genau, Lederjunge? Viele,
nein, der war sehr, sehr musikalisch. Hat auch
warum hieß er denn The Leather Boy?
Naja gut, wir sind in den 60er, 70er Jahren und dann war okay. Das eben seine Kunstfigur. Und das Tragische bei Milan war, der ist auch recht früh gestorben. Oh. Der hat super Songs geschrieben, aber die sind nie so richtig durch die Decke gegangen. Der hatte da viel Ärger mit Plattenfirmen und. Aber seine Familie war eigentlich in Florida und sein Vater tourte da auch immer noch rum und machte Musik. Und deswegen war dieses musikalische Gen bei ihm ja angelegt. Aber er war eben auch Sportler. Fußballer. Mhm. Und begann dann in Belgrad seine Karriere und wollte dann zu Roter Stern Belgrad wechseln. Das wurde ihm aber wegen irgendwelcher Parteibonzen verwehrt, dieser Wechsel. Und dann war der so sauer, dass er dann nach Deutschland gegangen ist, weil es aus Jugoslawien ja damals dann möglich war. Das war ja im Ostblock das einzige Land, wo man relativ frei reisen konnte. Das war ja so, ne? Unter Tito. Aus
Jugoslawien.
Genau. Und dann ging es für ihn, und das ist ein Verein, da wird es bei dir sofort klingeln, erst zu Wormatia Worms.
Ach.
Petar Radenković.
Zu Wormatia.
Und da sah ihn Max Merkel, Trainer von den Münchner Löwen, und der holte ihn dann rüber zu den Münchner Löwen. Ist das nicht abgefahren?
Ja.
Und Petar Radenković spielte bei den Olympischen Spielen für Jugoslawien und gewann da die Silbermedaille.
Bei den 64er oder was?
Nein, 56.
So früh?
Ja, 56 gewann er olympisches Silber, genau, verlor das Finale 0-1 gegen die Sowjetunion. Im anderen Kasten stand
Lev Yashin.
Genau, der ihm wiederum seine Torwarthandschuhe schenkte nach diesem Finale und sagte, du bist ein Großer. Und er war ja wirklich ein Großer. Der war dann bei den Münchner Löwen und da hat er richtig viel gewonnen. Ja, der stand Meister, da, ne? Ja, Meister wurde er 66, die haben den Pokal gewonnen 1964 und er stand auch im Europapokalfinale 1965, wo sie gegen West Ham United verloren haben. Und in diese Zeit, 65, da war er natürlich mega populär, ein Megastar in Deutschland.
Ja.
Da machte er Bini Radi, Bini König, das ist natürlich sein ganz, ganz großes Lied, ne? Dieses Bini Radi Bini König.
Ich hab das sogar hier.
Alles andere stirbt mir wenig. Ich finde es musikalisch, ehrlich gesagt, finde ich die anderen besser, ja. Aber das war der große Hit.
Radi Bini König, alles andere stirbt mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich.
Ja, ist das nicht cool?
Bini Radi, ja, Bini König, ja, und das Spielfeld ist mein Königreich.
Ja, es ist so. Petar Radenković. Interessanterweise gab es Mitte der 60er bei den deutschen Jugendlichen eine Umfrage, eine repräsentative Umfrage, gefragt war, wer sind eigentlich eure Vorbilder? Also weltweit gefasst. Winnetou kam raus. Winnetou als Vorbild Mitte der 60er Jahre.
Ja, kann gut, das war natürlich vorstellen. Die große, das war die Zeit, wo die großen Winnetou-Filme
in den Kinos fanden die doch auch toll. Ja,
finde ich heute noch super.
Old Sure Hand, Old Shatterhand.
Old Sure Hand nicht.
Den aber ein Chochi, nee? Aber ein Chochi war natürlich.
Ein Chochi.
Ja, genau. Du bist wieder im Zelt, du.
Ich bin nur ein Hund.
Ein Chochi, ich bin doch nur der Hund. Winnetou, Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, ein Philosoph, also ehrlich? Was für ein Denker, ne? Ja. Also wirklich ein großer Denker. John F. Kennedy und Petar Radenković,
die vier,
ja. Ja, das zeigt erstmal, was für eine große Nummer
nicht Peter Uwe Seele oder so?
Peter Radenkovic war diese Riesennummer. Ich meine, er war auf den Showbühnen als singender Fußballer. Es war etwas Neues. Es gab zwar irgendwie 54, die hoch auf dem gelben Wagen und so, aber der erste Star, der in Shows auftrat, in seiner Montur, der sah einfach auch cool aus und war lustig, schlagfertig und auch noch erfolgreich. Der war eine Riesennummer. Peter Radenkovic.
Krass.
Ja, und der hat gesagt, die haben so verrückte Sachen gemacht bei den Münchner Löwen. Also sie wollten irgendwie, dass was passiert. Und ich meine, früher hatten die ja nicht irgendeine Konsole oder Social Media oder ich weiß nicht was. Und dann sind die in einem Trainingslager mal als Mannschaft raus und haben eine Fake-Schlägerei angezettelt, um einfach mal das Präsidium aufzuscheuchen, um einfach auch eine Mediennummer da zu kreieren. Die haben sich kaputt gelacht über die Aufregung rund um ihre Fake-Schlägerei.
Also, wie bei den Löwen oder
was? Ja, bei den Löwen. Die haben dann da rum und er hat gesagt, als er kam zu den Münchner Löwen, das ist sein erstes Oktoberfest, ja, da saß er da so und er war ja Sportler durch und durch. Er hatte Silbermedaille gewonnen, er war wirklich ein toller Torhüter, der übrigens berühmt war für seine Ausflüge aus dem Tor. Mhm. Der war ja einer, ne, der wirklich mitgespielt hat. Der ist ja auch mal über die Mittellinie gegangen, ballführend. Also er war ein
Artist. Der ist auch ins Dribbling gegangen an der Mittellinie.
Eben. Mhm. Aber das finde ich so geil. Dann saß er, war er im ersten Oktoberfest neben zwei Münchner Spielern von den Münchner Löwen und sagte, was saufen die denn hier? Der eine, der links von ihm saß, der drei Maß trank, der hieß Rudi Brunnenmeier.
Ja, der hat aber auch ein schweres Alkoholproblem gehabt.
Ja, aber sieben Maß, der Stämmer von sie.
Stämmer von sie?
Der Stämmer von sie. Ja, das sind die Namen, ne? Das sind die Namen und in dieses Deutschland kam er rein und dachte sich, okay, das sind jetzt die Münchner Löwen, aber er hatte da seine ganz, ganz große Zeit. Er ist da, ja, gottgleich, ne? Wenn man einen Löwen-Fan spricht und sagt, hey, Peter Radenkovic, sagen die alle, Wahnsinn.
Und jeder hat aber sofort auch ein Lächeln im Gesicht.
Peter Radenkovic, ja, irre. Einfach schön, oder?
Ja, einfach auch liebevoll arrangiert und alles, ne? Ist einfach gut.
Ja, und du musst dir vorstellen, er ist halt bei seinen Großeltern groß geworden, 41 in Belgrad, eine Bombennacht, wo 2300 Menschen ums Leben kamen. Ganz fürchterlich diese Zeit dann miterlebt und ein paar Jahre später geht er dann nach Deutschland zu denen, die 15 Jahre vorher Bomben auf Belgrad geworfen haben und da spielt er dann Fußball. Das sind ja alles irrsinnige Geschichten eigentlich. Peter Radenkovic.
Stark, also da habe ich jetzt wirklich noch ein paar Sachen gehört, die ich noch nicht kannte. Also Radio und Radieschen, muss ich sagen, ist bei mir ganz weit vorne.
Es ist so lebensbejaht und so lustig und fröhlich.
Ja, aber auch so verliebt in sein, so ehrlich verliebt in sein Kind. Ne?
Aber die Aussage ist doch die, ich liebe mein ich Kind liebe mein und ich kind, liebe das Leben Frau. An und für sich. Und das ist ein Geschenk. Ja, total. Jeder Tag total. Auf Erden ist ein Geschenk.
Total glaubwürdig. Also
ganz ich gucke auf die Versüzie ohne Scheiß und denke mir, wie schön es ist zu leben in diesem Moment. Mhm. Ja. Burkhard, das war Peter Radenkovic. Geht's mal wieder irgendwie raus in die weite Welt mit dir?
Ja, aber gar nicht so weit weg von Argentinien. Müssen wir kurz mal in Brasilien vorbeigucken.
Natürlich. Drei Flugstunden entfernt.
Ja, und wir haben uns ja schon viele Gedanken über Garrincha gemacht, aber nicht über Garrinchas Nachfolger.
Garrinchas Nachfolger?
Als Spieler, so vom Typ. Genau. Ja, aber auch bei Botafogo und auch in der Nationalspieler. Mhm. Bei der Nationalmannschaft. Mhm. Jairzinho war auch Flügelspieler, hat auch Mittelfeld gespielt, aber eigentlich war er Flügelspieler, Jairzinho, und ist 1970 Weltmeister geworden mit den Brasilianern. Und wenn man sich alte Spielszenen anguckt von dem, der hat einen unglaublichen Wumms gehabt. Also ich habe selten jemanden gesehen, der so präzise, natürlich siehst du natürlich nur die besten Szenen von dem, aber es gibt so viele und so viele gute Versuche aus der zweiten Reihe. Ein Wahnsinn. Und man nannte den Jairzinho auch The Hurricane.
Echt?
Ja, weil er einfach so schnell und geschmeidig unterwegs gewesen ist. Und der hat 1970 mit Brasilien
Die Schweden nennen das übrigens so. Die sagen, wenn wir ein WM-Finale verloren haben, wie 58, wir haben Silber gewonnen. In Schweden ist das so.
Ja.
Ja, aber wir sprechen von Titel 70.
Wir sprechen vom Titel der Brasilianer, vom dritten WM-Titel. Und der hat damals als bislang einziger Spieler bis heute in jedem einzelnen Spiel des Weltmeisters bei einer Weltmeisterschaft getroffen. Jairzinho ist damals nicht Torschützenkönig geworden, das war dann Gerd Müller, hat 7 Tore insgesamt geschossen und Jairzinho war eine ganz große Nummer und war aber natürlich trotzdem immer auch irgendwie noch im Schatten von Pelé, weil Pelé halt Pelé war und Jairzinho halt irgendwie nur Jairzinho. Aber was Jairzinho und Pelé gemeinsam haben, die haben beide gesungen und die haben beide auch gut gesungen. Und Jairzinho hat eine Samba aufgenommen aus dem Jahr 1970 tatsächlich, die es, finde ich, total in sich hat und die mich ja einfach begeistert, weil sie so zutiefst musikalisch ist. Am Anfang geht's los mit einer Spielszene, ne? Das findet man ja oft bei diesen alten Liedern.
Das Knacken der Platten.
É isso aí, bicho. Mas aqui a jogada é outra. É muito samba e muito molho, viu, bicho? Eu sou teu Jair da bola, minha mulatinha bela. Fiquei louco de amor ao te ver na passarela. Teu desfile foi legal.
Das war gut.
Das ist richtig gut.
Geht es um irgendwie Fußball und Frauen?
Es geht um, das ist das Lied über Jairzinho, der Typ, den er vom Fußball kennt. Und am Anfang, wenn ich es richtig verstanden habe, sagt er, ey Elvis, ich bin's, Jairzinho, und jetzt kommt mein Lied.
Aber das hat diesen Rhythmus. Den musst du aufsaugen mit der Muttermilch, dann kannst du das.
Jairzinho, ne, 14 Jahre hat er für Botafogo gespielt, hat auch wahnsinnig viele Tore geschossen, ich glaube 33 in 80 oder 81 Länderspielen für die Brasilianer. Also ein ganz toller Typ, der danach auch die Kurve tatsächlich gekriegt hat und auch im normalen Leben dann mit beiden Füßen auf dem Boden geblieben ist und auch immer sein Auskommen gefunden hat, unter anderem auch beim brasilianischen Fernsehen als Co-Kommentator. Also Jairzinho. Große Nummer, 74 dann nicht mehr so. Mhm. Ne, 74, aber da hatten die Brasilianer ja eh auch noch ein paar andere Probleme beim Turnier in Deutschland.
Das war die Rumpelphase, über die haben wir auch gesprochen. Haben so ein bisschen bei den Niederländern, ne, als die da irgendwie sich auch mit den Brasilianern gemessen haben. Also liebe Leute, wenn ihr das zum ersten Mal jetzt hört, Jogo Bonito, wir haben ganz viele Folgen und das ist unsere Idee, dass wir sagen, das ist wie eine Art Lexikon, das wir aufstellen. Da kann man einfach alle möglichen Folgen hören. Und diesmal sind wir bei Fußballern ohne Stimmgabel.
Ja.
Apropos Jairzinho und Garrincha, ich habe den schwedischen Garrincha, finde ich, also in Sachen Lebenslust und den süßen Wein trinken und leider am Ende ein dramatisches Ende hinlegen, das kann ich schon mal. Ich tease es einfach nochmal, weil ich mich auf diese Geschichte deshalb freue, weil es auch musikalisch so interessant ist. Aber wenn du jetzt in Brasilien unterwegs bist, ich muss ja einen kleinen Kontrapunkt setzen. Wobei, ich bin bei Bayer 05 Irding, gab es ja früher auch mal, hängen geblieben und muss sagen, das Vereinslied von denen, das ist richtig geil. Aber eingespielt auch, also ich finde vom Satz, wie das gemacht ist, das Lied an und für sich, das ist aber auch die Betriebsorchestereinheit, die da sich eingebracht hat. Also sehr aufwendig, hört mal. Puntiert. FCB. Ist gar nicht so einfach. Und jetzt kommt's. Jesse.
Ist auch Dixieland, ne?
Ja. Oder? Finde ich, und jetzt, wenn du sagst, okay, das ist
musikalisch super, ich muss sagen, was den Text angeht, kann man noch ein bisschen dran feilen.
Ist so ein bisschen Teutonen gestampft, kommt dann da durch, ja, aber guck dir jetzt mal Leverkusen, Karneval bei Bayer, ne? Und schon bin ich in der Family Street im alten Haberlandstadion.
Stimmt.
Da fand ich Uerdingen schon besser.
Ja. Kommt da noch was oder bleibt das so?
Ja, ja, jetzt. So. Dieter Bohlen.
Alter, ist nein.
Ja, nein. Ist ja gut. Ist ja gut. Ey, aber.
Also Dieter Bohlen
macht. Nein, der hat auch diese. Das sind diese Drums, diese. Du, 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 du.
Ja.
Erinnerst du dich noch? Sportschau.
Ja.
So, und ich dachte mir. Ja, wenn man, es ist ja fast so musikalischer Elendstourismus, den man dann macht, ja. Und ich fuhr dann auf der A1 geistig, ja, eigentlich über die Mauer hinweg nach Dresden. Die Mauer stand noch und da wurde etwas aufgenommen. da spielte die Mauer auch eine Rolle und die musikalische.
Also das war noch vor 89 dann?
Das war im Jahr des Mauerfalls. Also Dynamo Dresden 88, 89 und was sangen die da ein? Also Stichwort Mauer.
Wir sind der
Paarreim. Und jetzt kommt's, Burkhard.
Ja, liebe Zuhörer, wir befinden uns genau am Ende eines dramatischen Spiels. Soeben wurde der Ball von der linken Linie gegen unseren Kanten gefängt. Und dort steht eine Mauer von Verteidigern, die unsere Stürmer nicht vorbeilassen. Sie drängen an, sie schieben, sie nehmen alle in Reserve zusammen und den Ball ins Tor hineinzubringen. Aber es gelingt ihnen nicht. Hier müssen die Fans auf den Rang.
Es ist furchtbar. Es ist einfach furchtbar. Also es gibt so Fußballer wirklich ohne Stimmgabel und die geben sich noch nicht mal Mühe, die mal aufzunehmen. Dann haben wir Ennard Dietz, ne? Die haben mit Udo Jürgens dann wirklich alles gegeben und tolle Lieder. Ich finde es so unterschiedlich, aber in Deutschland schon tendenziell eher schwierig.
Ja, also der Dynamo Dresden-Song, jetzt kann ich auch...
Fandst du den am schlechtesten bislang?
Nee. Aber jetzt
welchen fandst du am schlechtesten bislang?
Den von Bayer Leverkusen, muss ich sagen. Aber der war ja auch jetzt nicht von den Profis, sondern war ja irgendwie von so einer Hofkapelle da aufgenommen. Ne?
Wie man das so damals macht, wir nehmen das mal auf.
Was ich sagen wollte,
500 CDs.
Ja, was ich sagen wollte, Sven, ist Folgendes. Das 1974 ist ja beim Spiel Deutschland gegen die DDR, gab es ja auch diese 1300 Schlachtenbummler der SED, die in Hamburg dabei waren, ne, beim WM-Spiel. Und die haben doch damals diesen tollen Schlachtruf gehabt. 8, 9, 10...
Klasse! Burkhard, ich hab wieder... Ey. Die wunderbare Ukulele.
Deine Hände sind viel zu groß für das kleine Gerät. Ich war
Kammerton. Okay,
ja, steht.
Für Gianni, das ist für dich, Gianni.
Natürlich, das macht
sonst
keiner.
Haben wir heute beim Frühstück getextet, ne?
Ja.
Okay, 3, 4.
Oh, Gianni, warum hast du kein Gewissen? Oh, Gianni, warum hast du uns beschissen?
Ich krieg den Text nicht hin. Also nochmal.
Oh, Gianni, warum hast du kein Gewissen? Oh, Gianni, warum hast du uns beschissen? Jetzt erzähl, wie das war mit Katar und dem Geld. Sonderbar. Oh, Gianni, wann wirst du dich verpissen?
Ja.
To be continued.
Also das, ich bin da noch nicht ganz, aber ich finde den Refrain ganz catchy. Also ja. Dieses, erzähl, wie das war mit Katar und dem Geld so sonderbar. Ich finde es gut. Und dann, oh Gianni. Sehr schön. Burger, wir arbeiten dran. Ich bring vielleicht mal meine Gitarre mit. Diese Ukulele ist echt handwerklich schwer zu spielen.
Ja, bei den großen Händen ist das auch echt...
Wo sind wir? Wir haben Gianni jetzt...
Wir kommen vom Gianni jetzt, also vom Sonnenkönig zum richtigen König. Nochmal zu Orel, ja. Zu Pelé. Und wir sind nochmal im Jahr 1970. Pelé hat ja unglaublich viele Lieder tatsächlich aufgenommen, hatte viel gesungen und auch in diesem großen Film über Pelé, den wir ja beide lieben, wo er auf dieser Kiste sitzt, ne, wo er diesen Rhythmus da spielt, auf dieser Schuhputzerkiste. Das ist einfach großartig. Und er hat 1970 mit Alice Regina eine recht erfolgreiche Platte aufgenommen. Aber da will ich jetzt nicht die A-Seite von spielen, sondern die B-Seite, weil er zusammen mit Alice Regina Veshamao gesungen hat. Und das heißt übersetzt, ich habe gestern mit meiner Schwägerin noch gesprochen, mit Tatjana, die ja bei uns auch das Intro spricht, ne? Jogo Bonito. Und Tatjana hat mir erklärt, dass es so viel wie heißt wie super peinlich, Veshamao. Und das passt auch ganz gut, weil ich persönlich den festen Eindruck habe, dass die beiden sturzbetrunken waren, als sie das aufgenommen haben.
Ja.
Aber pass auf, die Bläser. Super. Das war ein super Posaunensatz.
Bist du da im Hintergrund irgendwo?
Hey, dir erzähl ich nochmal was, weißt du?
Cantando tudo errado.
Wenn man das morgens nüchtern hört, fühlt man sich trotzdem schon ein bisschen betüdert.
Vor allen Dingen, ich glaube, es geht wirklich nur darum, zu dir oder zu mir.
Ist das schlimm?
Ich finde es super. Aber es ist so spielerisch, weißt du? Und die lachen auch unglaublich.
Ich habe nur jetzt ein Problem, du sitzt vor mir.
Das hast du immer wieder.
Das geht dir auch so.
Das hast du halt immer wieder, Sven. Daran ist halt nichts zu drehen.
Ja, das ist so. Sehr schön, Burkhard.
Ja, und von Pelé ist natürlich der Weg. Wir müssen auch ganz kurz noch, wir müssen nicht, aber ich möchte ganz kurz noch in den Norden, in die USA. Da gab es ja auch mal in den 70ern schon einen Versuch, den Profifußball zu etablieren. Und eine große Nummer war ja damals Cosmos New York. Und Pelé spielt ja dann bei Cosmos. Und nachdem die zum dritten Mal amerikanischer Meister geworden waren, haben die auch eine Platte aufgenommen, also nicht die Mannschaft, sondern eine, was weiß ich, irgendein Orchester hat sich da hingesetzt und hat ein Lied über Cosmos eingespielt. Und ich weiß bis heute nicht, Sven, ob es mich mehr an Denver Clan oder mehr an Dallas erinnert.
Hello from the ABC Studio in New York City.
Oh, ein bisschen lauter. Gleich kommt der Refrain, ist super.
Es hat so einen 80er-Druck, den auch ABBA hatte. So hat man Musik gemacht.
Ja, also würdest du sagen, eher Denver Clan? Denver Clan war ja später.
Ich würde eher sagen, Late Night David Letterman und gleich geht's on stage. Ich finde das gar nicht schlecht. Mhm. Hat mir gut gefallen. Es ist eher Denver Clan, würde ich sagen, nicht Dallas.
Echt?
Ja.
Aber ich habe lieber Dallas geguckt.
Dallas war, ja, ne?
Also J.R. Ewing, das war, also ich habe ein bisschen Angst vor dir. Ich war damals noch in einem Alter, wo man Angst hatte vor Schauspielern.
Wie hieß nochmal die Alkoholikerin?
Sue Ellen.
Sue Ellen.
Seine Frau.
Ja.
Hey, Sue Ellen.
Die war ja völlig fertig von Larry. Also
super. Ich fand die alle, die waren alle, das waren richtig durchdachte Figuren. Aus dem Leben. Sven, du willst auch was über das Leben erzählen, ne? Hattest du versprochen?
Ja.
Über den schwedischen Garinscha.
Wirklich der schwedische Garinscha. Lennart Nacka Skoglund.
Skoglund.
Ja, man den noch, oder? Ja, Skoglund erzielt ja auch ein Tor im Halbfinale gegen Deutschland 1958, den Ausgleich. Deutschland führte ja im Halbfinale.
Durch Schäfer.
Und Skoglund, in Schweden sagt man Skoglund. Das ist einer also der...
Also dieses O mit dem Strich
nein, durch? Nein, nein, nein. Das ganz normale O im Schwedischen wird wie U ausgesprochen.
Also und wenn es einer weiß, dann bist du das, weil deine Mutter ja Schwedin ist.
Und als ich hier erzählt habe, ich bin bei unseren Recherchen rund um Fußballer ohne Stimmgabel auf Nacka Skoglund gekommen, da sagte sie, ja, Nacka ist ja nur der Spitzname. Ich so, ja Mama, das ist richtig. Weil Nacka war ein Sportverein im südlichen Stockholm, aber auch so, ich glaube eher so ein Gewerbegebiet, was irgendwie Nacka heißt. Und da war eben ein Sportclub und da spielte der ältere Bruder von Nacka Skoglund, der eigentlich Lennart hieß. Und der kam aus einer Arbeiterfamilie in Stockholm und hat eine typische Fußballerkarriere eines Straßenfußballers erst hingelegt. Aber er war einer der vielen Italien-Legionäre, ne, die ja eine große Rolle gespielt haben im schwedischen Fußball. Und er war ein singender Fußballer. Und als ich das gehört habe, was er so eingesungen hat, zum Beispiel rund um die Weltmeisterschaft 1958, beamte mich das natürlich in eine Zeit, wenn ich so die alten Fotoalben meiner Mutter durchblättere, bin ich ja auch immer in den späten 50ern in Schweden. Und da bin ich sofort auch da, weil Musik dann einfach so klang. Auf die offizielle Hymne der WM hat er das hier gesungen.
Wir im Weiher in Schweden, ne?
Wir hängen mit, also wir sind dabei.
Har satt upp en skiffelgrupp i vårat lag.
Da besingt er eigentlich, dass Fußball sehr populär wurde in Schweden und jetzt hat man eben diese Weltmeisterschaft. Und wie hängen wir, also das war so ein Hit, ne? Und Nacka Skoglund war zu der Zeit wirklich ein Star.
Was heißt das, wir hängen
mit? Wir sind dabei.
Wir sind dabei,
okay. Da machen wir mit, das ist cool. Mhm. Und diese Weltmeisterschaft war natürlich für die Schweden ein totaler Erfolg. Die sind eingezogen ins Finale. Da verloren sie dann gegen Pelé und Garrincha.
Übrigens die nächste Folge von Jogo Bonito, dreht sich komplett um die Weltmeisterschaft von 1958.
Ja, genau, um dieses Halbfinale.
Um das Halbfinale Deutschland gegen Schweden, weil man mit diesem Halbfinale unglaublich viel auch über die Zeit erzählen kann, freue ich mich jetzt schon sehr drauf.
Ich mich auch, muss ich ehrlich sagen, weil es ist ja nicht nur dieses eine Spiel, sondern es ist eher die deutsche Nachkriegsgeschichte und auch die schwedische Geschichte und viele persönliche Geschichten, die da eine große Rolle spielen werden. Und das haben wir, glaube ich, so durchrecherchiert, das Thema, dass es wirklich auch trägt für diese Folge. Also das ist unser zweites WM-Spezial. Zurück zu Nacka Skoglund. Ich finde das so, ja, es so berührt mich einfach so. Es nimmt ein tragisches Ende, das muss ich leider vorwegnehmen. Der kommt,
war Garincha.
Ja, genau, wirklich. Der ist sehr jung gestorben, mit 45 Jahren schon, glaube ich. Wieder in der Straße, von der er herkam. Ja, ja, genau, da ist er dann hinterher wieder zurückgegangen. Also da begann seine Fußballerkarriere. Er hat Brüder und begann selber Fußball zu spielen und dann bekam er das allererste Angebot und musst vorstellen, du kommst aus Schweden, aus kleinen Verhältnissen und dann kommt ein Verein auf dich zu und bietet dir Geld und du merkst, okay, hier beginnen Verhandlungen und das ist so lustig erzählt, dass er dann sagte, ja, ich will aber 1000 Kronen. Ne? Und dann so, ja, das wird sich wohl einrichten lassen, das ist natürlich nicht viel Geld, das war das erste Handgeld. Ja, meine Mutter braucht einen Mantel. Okay, Mutter bekam einen Mantel. Ja, aber wir haben zu Hause auch keinen Teppich. Ja, okay, bekam Nacka also auch einen Teppich und so wurde er dann, ja, zumindest mal Spieler, der damit seinen Lebensunterhalt bestritt und der war so gut, er wurde dann in Schweden, das gab es früher, so Pressespieler, also die Presseleute haben eine Mannschaft zusammengestellt und die spielten dann gegen die Nationalmannschaft. Ja. Und zu dem Zeitpunkt war ja Schweden schon Goldmedaillengewinner. 1948 ja, haben sie ja das olympische Finale gewonnen gegen Jugoslawien. Also Schweden war eine große Fußballnation und da war Fußball eine große Nummer. Die lagen ja nicht in den Trümmern des Zweiten Weltkrieges in Schweden und dann gab es dieses Spiel von Pressespielern gegen die echte Nationalmannschaft, kurz vor der WM 1950. Mhm. Und da machte Nacka Skoglund beim 3:1 der Pressemannschaft 2 Tore. Gegen die Nationalmannschaft und der Nationaltrainer sagt, Moment mal, den brauche ich aber.
Wie, das Skoglund hat bei den Journalisten gespielt?
Nein, also die Journalisten haben die Mannschaft aufgestellt. So. Die haben gesagt, die und die aus
der Allianz. Die haben nicht selber mitgespielt.
Genau, die haben nicht mitgespielt, sondern das ist unsere Mannschaft.
Das kann man besser erklären, mein Sven.
Ja, die Presse, also von den Presseleuten zusammengestellte Mannschaft. Und da spielte Skoglund und der war so gut, dass er dann eben mitfuhr.
Ach.
Und die flogen ja dann nach Brasilien. Das war ja völlig exotisch zu der Zeit, dann nach Brasilien zu fliegen. Da sind sie ja Dritter geworden bei dieser WM in Brasilien. Ja, und Nacka Skoglunds Karriere nahm dann den Verlauf, wie es bei vielen schwedischen Profis war zu der Zeit, die dann tatsächlich als Profis nach Italien gingen. Da gab es ganz viele, die in Italien spielten. Und Nacka Skoglund ging zu Inter Mailand, wurde da italienischer Meister, lernte da, meine Mutter kannte sofort seine Frau, Nuccia, das war früher das Boulevardthema, dass Nacka Skoglund mit Nuccia verheiratet war.
Was war denn mit Nuccia?
In Mailand, mit Nuccia war er auch liiert und bekam mit ihr 2 Kinder und die beiden Kinder, die Söhne.
Und die war so wie Gina Lollobrigida oder was?
Na, ich glaube schon, dass das eine, ich habe dann irgendwie sie mal gesehen, also als Nacka Skoglund dann später wieder zurück nach Schweden ging, waren die nicht mehr zusammen.
Ne? Nuccia blieb unten.
Ja, aber Nuccia war eine, die dann erzählt, ja, der Nacka, der war einfach einer, der das süße Leben liebte und sicherlich auch die Frauen und abends in Mailand gerne ausging. Er war einfach ein Lebemann. Mhm. Und sie sagt, und da steckt eigentlich alles drin, Nacka hatte keine Probleme, solange er Nacka war und gut Fußball spielte, aber als er Mr. Skoglund oder Senior Skoglund sein sollte, da scheiterte er. Ja, also er war im Prinzip immer ein Kindskopf geblieben, der Fußball spielte, aber eine Familie gründete. Ne? Er hatte 2 Söhne, die übrigens später auch Fußballprofis wurden. Er hatte auch einen Sohn, einen wahrscheinlich unehelichen Sohn in Schweden und dessen Sohn war Eishockeyprofi in der NHL. Also viele seiner Nachkömmlinge waren auch tatsächlich im Berufssport sehr erfolgreich. Nacka Skoglund.
Und der hat dann aber auch zu viel gesoffen wahrscheinlich, ne?
Ja. Das war ein Problem. Das war ein Problem. Der wechselte dann nach ein paar Jahren. Viele Schweden spielten ja in Mailand, AC Mailand, Juventus Turin, Hamrin, Gren, Litauen, wie sie alle hießen. Mhm. Werden wir in der nächsten Folge ausführlicher drüber sprechen. Er spielte viele Jahre lang bei Inter, wechselte dann zu Sampdoria Genua, dann am Ende nach Palermo, wo er nur noch 6 Spiele machte und er war fern der Familie und entwurzelt. Und ich glaube, das war so eines seiner Probleme. Und er hatte Erfolg mit der Musik. Ja, und das Problem war, er war klamm wegen eines schlechten Beraters. Er war also wieder pleite und musste gucken, dass er dann irgendwie Geld verdient. Und wenn du dann alterst als Star und du hast nicht so viel verdient, dann hast du gesagt, okay, dann gehe ich eben auf die Bühne. Hatte einen Manager, Åke Lindér. Und der zerrt ihn immer wieder auf die Bühne und da sang Nacka eben seine Lieder. Ne? Aber immer mehr natürlich auch angeschlagen, möchte ich mal sagen. Ja, und widerwillig. Aber er musste halt irgendwie Geld verdienen. Und als seine Karriere vorbei war, er nicht mehr so gut war und es für Italien reichte, ging er zurück nach Schweden in die zweite Liga, in die dritte Liga, wurde dann durchgereicht in die vierte Liga und trotzdem, obwohl er in der vierten Liga spielte, gingen die Leute immer noch nur wegen Nacka dahin, weil er so ein Held war und wollten ihn dann da sehen, aber er schämte sich am Ende seiner Tage schon dafür, dann eben in den Niederungen des Amateurfußballs angekommen zu sein. Ja. Und so blieb er dann in Stockholm ganz am Ende seines Lebens und das war ja so ein Ende, was man sich nicht wünscht. Es verschwamm im Alkohol. Er sagte einer Freundin, du, ich kann ja nur Fußball spielen, ich kann ja sonst nichts. Ja, und dann ist sein Leben halt so zu Ende gegangen. Ja. Ich spiele noch ein Lied von ihm, das mich sehr berührt hat. Das heißt, wir kommen mit Tiborca oder Jo kommen mit Tiborca. Also wir kommen zurück oder ich komme zurück. Und er kam ja auch zurück in die Straße seiner Eltern und zog da ein und verstarb dann in dieser Wohnung in Södermalm im südlichen Stockholm. Und das finde ich ziemlich berührend. Wenn ich das nächste Mal in Stockholm bin, werde ich auch dahin fahren. Es gibt jetzt eine Ecke, die nach ihm benannt wurde. Nackas Hörner, also Nackas Ecke. Weil er war bekannt auch für seine Eckstöße, die auch direkt verwandelt wurden. Und da steht also er als Statue und ein bisschen weiter weg an dieser Ecke einfach nur ein Tor. Also Nackas Hörner, wo er im Prinzip diesen Ball verwandelt. Und Leute treffen sich an seinem Geburtstag. Das ist der 24. Dezember, also Julafton in Schweden, wo man auch Weihnachten feiert mit der Familie. Und da treffen sich noch heute Nackas Vänner. Also seine Freunde, Nackas Freunde, 10 Uhr am 24. und tanzen da und singen seine Lieder und trinken ein Glöck. Jo komme Tiborca, Nackas Guglund.
VM 58 var fanfare, färg och fest, med Sverige nästan bäst, det var en skaplig gest.
1958, wir waren fast die Besten. Jetzt sagen die Leute, aber das wird nicht wiederkommen. Und er sagt dann, wir kommen zurück.
Wir kommen tillbaka, wir kommen tillbaka med segeratmosfär. Wir kommen tillbaka. Wir kommen tillbaka.
Die Art, wie er singt auf die Musik, passt zu seiner Lebensgeschichte, oder? Ich find's, ist mich nicht berührt.
När man dribblar fram mit Rasen som en Satellit.
Hier singt er sich so als kleinen Filou, der sich nach vorne dribbelt. Und ja, Nackas Guglund. Fand ich war eine schöne Geschichte. Greifen wir übrigens nochmal auf in der nächsten WM-Folge.
Skoglund. Nackas Guglund.
Ja.
Ja. Ja, wieder was gelernt, Sven. Du, zum Abschluss unserer wilden musikalischen Reise, die uns ja jetzt schon einmal um die Welt geführt hat und einmal quer durch Europa und einmal quer durch Deutschland und einmal quer durch unsere Vergangenheit, würde ich ja gerne quasi in England ankommen.
Als, in England?
Ja, als Zielpunkt, weil ich finde, dass in England einfach nach wie vor die beste Stadionmusik gemacht wird. Und zwar nicht nur von den Vereinen, sondern auch von den Fans nach wie vor. Ich meine, wir sind viele Jahre ja nur deswegen eigentlich dahin geflogen und gefahren, weil wir einfach genau das aufsaugen wollten. Uns war der Fußball eigentlich ja scheißegal. Wir wollten eigentlich, wir sind wegen der Stimmung hin. Ne? Das war, wir wollten, diesen Akku wollten wir befüllen, diesen emotionalen Akku.
Und wir sind nie enttäuscht worden.
Ja, doch. Doch, in der Premier League schon. Doch, es gab, ich, das muss ich sagen, es gab
das Arsenal-Spiel, das war
unterdurchschnittlich. Liverpool hätte ich mir auch besser vorgestellt. Everton war toll.
Aber bei Arsenal war cool, den Concierge zu haben, der uns da für 400 Pfund die Karte für den Abend besorgt hat. Ja, ja. Wo er nur sagte, ja, heute Abend ist das Spiel, okay, ich muss mal ein bisschen telefonieren. Da wurde es mit dem Taxi durch ganz London zu uns gefahren.
Ja. Also das war, ja, da gab es schon irre Sachen. Aber es gibt, und das habe ich hier, das wusste ich gar nicht, es gab vor 12 Jahren mal eine Kampagne von einem Sportartikelhersteller, der sich tatsächlich mit englischen Hooligans verabredet hat in der Kneipe. Und die haben zum Valentinstag 2010 haben die ein A Cappella-Stück aufgenommen mit Hooligans aus England, aus allen möglichen Gegenden. Und die haben sich halt in der Kneipe getroffen. Natürlich war das durchchoreografiert. Aber die Idee war, dass einer anfängt zu singen, und zwar Truly, Deeply, Madly von Savage Garden. Mhm. Und einer fängt also an, alle anderen kommen dann irgendwie dazu, singen es dann zusammen und singen es auch wirklich wie Hooligans halt singen, aber richtig gut. Mhm. Und dann ist es irgendwann zu Ende und jeder geht wieder zurück mit seinem Glas Bier in der Hand. Und es ist einfach nur toll.
I'll be your dream, I'll be your wish, I'll
so geht's an. Los natürlich, ne?
I'll be your rope, I'll be your love, be everything that you need.
I love you more with every breath, truly, madly, deeply do. I will be strong, I will be faithful, cause I'm counting on a new beginning, a reason for living, a deeper meaning.
oder? Das zieht es komplett aus den Schuhen. Dabei, die nicht singen können, das hörst du, ne? Die unten so rumgrummeln.
Die brauchst du. Das war bei Buenos Dias auch der Zauber. Ah. Hör ich da irgendeinen Saudi? Oder? Ja. Okay, bist du?
Nein. Nein, null.
Hör ich nicht, ne?
Nein, hörst du nicht.
Das finde ich so krass. Das eine passt zum anderen einfach. Es passt einfach nicht. Das ist geil.
Ist gleich zu Ende.
Das ist wie eine Welle.
Wie viel Kraft da drin steckt, oder?
Wahrhaftigkeit.
Ja. Ja, und dann gehen die halt wieder auseinander, ne? Dann gehen die halt wieder auseinander.
Mega.
Und das sind halt so, die Hools, so wie du dir die vorstellen, ne? Also kaum Haare, mhm, ne? Also weg, alles wegrasiert, durchtätowiert, mhm, und also auch die, die du eigentlich auf der Straße, wo du auf die andere Seite gehst, mhm, und die singen halt dieses Lied voller Inbrunst und ich finde, es ist so toll, natürlich, es ist durchchoreografiert, das ist mir schon klar, aber es ist einfach richtig,
finde ich auch cool,
richtig gut gemacht. Und dann sind wir in England und ich habe noch eins mitgebracht, das muss ich aber ein bisschen einleiten. Also es gab 1954, nachdem die deutsche Fußballnationalmannschaft Weltmeister geworden war, mit Sepp Herberger als Cheftrainer, gab es von einer Plattenfirma das Angebot an den Chef, an Sepp Herberger, auch eine Platte aufzunehmen.
Ach.
Ja, eines Tages fand er also einen Brief in seiner Post. Ja, und so ist er mit diesem Brief damals umgegangen.
Eines schönen Tages hatte ich unter meiner Post auch ein solches Angebot. Es wäre keine perfekte Gesangskunst notwendig, so hieß es. Es handelt sich mehr um Sprechgesang. Die Titel wären schon in der Vorbereitung und ihr Inhalt wäre mir auf den Leib geschrieben. Also kurz und gut, es war ein recht nettes Angebot.
Ja, und dann sollte man ja eigentlich...
Sprechgesang!
Ja, Sprechgesang vom Sepp. Stell es mal, DJ Herberger.
Absolut. Sido, ja? Ich kann mir das vorstellen, Sido und Sepp.
Ja, er hat es nicht angenommen, dieses Angebot. Mhm. Weil er ein durch und durch bescheidener Mensch gewesen ist, Zeit seines Lebens. Das war für ihn, also kam für ihn gar nicht in Frage, obwohl er immer gern gesungen hat. Und er hat es dann abgelehnt. Aber ich glaube, so ein ganz leichtes Gefühl von, was wäre wohl passiert, wenn ich es gemacht hätte, ist da bis zum Schluss geblieben.
Und obwohl ich gerne singe und auch man auch nicht die Flucht zu ergreifen braucht, wenn ich singe, kam eine solche Sache für mich nicht in Frage. Ich wollte die Zahl der singenden Fußballer und Sportler nicht noch vermehren. Und so habe ich abgesagt.
Schade, schade. Ich hätte ihn gern gehört.
Ja, und in England, um dann wieder den Bogen quasi zu schlagen, 30, 34, 35 Jahre später, Ende der 80er Jahre, als es diese große Live-Aid-Bewegung gab, um den hungernden Menschen in Afrika zu helfen. Mhm. Ich habe jetzt übrigens zum ersten Mal Bohemian Rhapsody gesehen. Hast du den mal gesehen, den Spielfilm?
Ja, doch,
über Queen?
Ja.
Toller Film.
Ja.
Also ich finde Musikaufnahmen begeistern mich total. Die Story ist irgendwie geht so, aber...
Nein, ich finde auch Rocketman toll.
Ja, diese Bewegung gab es halt in den 80ern, Live Aid, Musiker aus aller Welt unterstützen quasi mit einem Live-Programm die hungernden Menschen in Afrika. Und das gab es tatsächlich auch unter Sportlern. Mhm. Das wusste ich auch gar nicht, bis ich angefangen habe, hier ein bisschen rumzugucken. Und es hieß also damals, es hieß Live Sport oder Sport Live. Und da haben sich die Trainer der englischen Premier League zusammengeschlossen.
Super.
Und da waren also ganz illustre Namen dabei, also es war Alex Ferguson war dabei, ach, Bobby Robson war dabei, Brian Clough war dabei, also alle.
Das Who is Who.
Ja, das Who is Who der englischen super Trainergarde. Und die haben sich zusammengetan und haben sich einen passenden Titel gegeben, The Boss Squad.
Geil, das kann ja nur gut klingen.
The Boss Squad.
Ja.
Und die haben einen zutiefst selbstironischen Titel eingesungen. Der Titel heißt The Worst Song Ever.
The Worst Song Ever, der schlimmste Song Ever.
Das schlimmste Lied aller Zeiten und achte mir, der Text ist so gut.
All of the players, they have had their chance. They've sung their singles that really make you wince. Now it is the boss's turn to make you squirm and suffer. This football song is worse than ever.
You're right!
It's worse than Ben Huddles or Jazz and Days. It's the one thing that even Shields could say.
geil, echt. Das ist
the worst song ever.
Mega, hat ja, mir sehr, sehr gut gefallen. Das
ja. Weißt du, wenn du über dich selber lachen kannst, dann hast du im Leben vieles richtig gemacht.
Und dann hast du ein Leben vielleicht ohne Stimmgabe geführt, aber ein lustiges. Hat mir Spaß gemacht,
aber die Folge. Aber trotzdem ein harmonisches, Sven. Weißt du, du kannst ein Leben ohne Stimmgabel führen, aber ein harmonisches. Auch wenn du zwischendurch mal ein Hund bist.
Das war mir ein Fest.
Mir auch.
Ich werde da noch weitere Fragen stellen.
Ja, aber nicht heute.
In diesem apropos Podcast, falls ihr mehr Lust auf Podcast habt, Freunde von uns, die Journalisten und Autoren Michael Dietz und Jochen Schliemann machen Reisen. Also die reisen auch hinaus in die Welt. Den größten Reisepodcast im deutschsprachigen Raum.
Ja, ist, glaube ich, von der Apple-Redaktion 2021 auch zu den besten Podcasts in Deutschland gewählt und ausgezeichnet worden. Und die waren, ich glaube, ich habe das mal gelesen, in mehr als 100 Ländern unterwegs, ne?
Ja, Irres Kopfkino in deren Podcast. Und da geht's auf die Haustür von der Eifel über Hamburg, aber auch bis nach Italien und Neuseeland. Unsere wärmste Empfehlung, Reisen. Das war's schon wieder, Burkhard.
Ja, ein wilder Ritt, Sven.
WM-Spezial, die zweite Folge. Mhm.
1958, alles rund ums Halbfinale Deutschland
gegen Schweden. Die Schlacht von Göteborg, sollen wir es so nennen?
Schlacht, ja, die Schlacht vom Ullevi. Oder Ullevi, sagt
man. Das heißt, ne? Die Schlacht von Göteborg. Ja, ja, Ullevi, genau. Ja.
Im Stadion.
Werden wir uns eingehend drum kümmern. In der nächsten Folge. Bleibt uns gewogen. Ach so, ganz wichtig.
Wir haben eine Internetadresse.
Wir haben endlich eine E-Mail-Adresse. Ja, also mal. Eine, die gilt für alles. Ja. info@jogo-bonito.de für Fragen, Anregungen, Korrekturen, Anfragen. Wir sind käuflich. Also, das ist einfach so. Schreibt uns, wenn ihr Lust habt, mit uns Kontakt aufzunehmen. info@jogo-bonito.de.
Ich hab's mir hier aufgeschrieben, aber ich muss das ja nicht
benutzen. Sag's mir nochmal, ich bin der Moderator. Man muss es oft, das letzte muss
das sein. info@jogo-bonito.de.
Das wird es geschafft, ne? Also, wir sind doch käuflich, oder nicht? Also zumindest für Veranstaltungen auch und so.
Auf jeden Fall. Und auf jeden Fall.
Anregung. Achso, es gibt auch super Anregungen.
Ich meine, wir schreiben ein Lied für Gianni, Freundchen.
Letztens Fußball und Technik war ein Vorschlag, dass wir da mal was machen sollten. Also Fußball auch Themenvorschläge Technik. Nehmen wir gerne an. Ob wir das dann direkt umsetzen, wissen wir nicht, aber wir diskutieren.
Ich habe auch einen gekriegt, jetzt einen Vorschlag. Unbekannte Flugobjekte im Fußball.
Wegen deiner. Ja. Okay, also Jogo, eine info@jogo-bonito.de.
So sieht's aus.
Wir verabschieden uns mit den besten Wünschen. Burkhard Hupe.
Und Sven Pister, macht's gut.
Jogo Bonito. Das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.